Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die vier Halbfinalistinnen im Dameneinzel stehen fest. An einem Tag, an dem heute das Dameneinzel im Vordergrund stand, wurde sehr, sehr viel gute Unterhaltung geboten. Herzlich willkommen hier zur Erdbeerzeit, unserem Daily von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass wir es sehr gut finden, dass wir zwischendurch eine Fokussierung auf die einzelnen Wettbewerbe haben. Und heute wurden wir nicht enttäuscht. Das waren 3,5 sehr gute Einzel.
Ja, und ich glaube, heute hat ein Schlag die Bühne bekommen, der manchmal vielleicht ein bisschen unterschätzt wird. Und das ist der Return. Fast all die Spielerinnen, die hier gewonnen haben, haben heute sehr, sehr gute Return-Leistung gebracht. Und nachher im Mixed mit Serena Williams, da haben wir auch noch ein paar Returns der ganz spektakulären Sorte gesehen.
Ja, Serena hat ja ihr Foto unter den Lexikon-Beitrag von Return gestellt heute. Wenn ihr bei uns auf Twitter mal guckt, sie hat im Mixed einen Return gespielt, den man so eher sehr, sehr selten sieht gegen Fabrice Martin. Aber darüber sprechen wir
ja
nachher.
Ja, und dazu noch ganz kurz. Ja. Den zweiten, da haben wir kein Gift, glaube ich, von gefunden. Hat sie einen 142-Meilen-Aufschlag wirklich einfach hinten ins Eck gesetzt. So, das war 2 Minuten davor. Ich hatte danach gesucht, leider nicht gefunden. Also da war ordentlich Pfeffer drin in diesem Mixed-Doppel.
Absolut, und darüber sprechen wir nachher. Aber Ehre wem Ehre gebührt. Wir haben heute 4 Viertelfinals gesehen bei den Damen. Und wir haben 4 Halbfinalistinnen und davon 2 Debütantinnen. Aber die erste Spielerin, über die wir sprechen, die ist alles andere als eine Debütantin. Serena Williams hat heute gegen Alison Risk wohl im besten Spiel des Tages mit 6:4, 4:6 und 6:3 gewonnen. Alison Risk ist ja durchgekommen in diesem Viertel des Todes bis ins Viertelfinale, weil sie in jedem Spiel über 3 Sätze gegangen ist und ihre Gegnerin irgendwann entschlüsselt hatte und dann am Ende gewonnen hat. Es war in der ersten Runde knapp, es war in der zweiten Runde knapp, es war in der dritten, Runde knapp. Es war im Achtelfinale gegen Ashley Barty vielleicht gar nicht so knapp. Da hat sie in Anführungsstrichen ihren klarsten Sieg gefeiert. Und jetzt traf sie auf Serena Williams, die hier in London einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlässt, körperlich wie auch spielerisch. Sie scheint sehr fit im Moment zu sein, sie ist verletzungsfrei und konnte in den letzten Wochen trainieren, hat sie hinterher dann auch im Court-Interview gesagt. Serena Williams hat das Match in 3 Sätzen gewonnen, 6-4, 4-6, 6-3. Zwischendurch hing es an einem seidenen Faden, weil Alison Risk alles das geboten hat, was sie in den letzten 1,5 Wochen so ausgezeichnet hat. Tolle Returns, tolle Aufschlagspiele, wunderbares Volleyspiel, wunderbar variables Spiel und hat sich von Serena Williams nicht wegdrücken lassen. Und doch, Williams gewinnt in 3 Sätzen. Das war eine tolle Leistung von Williams und vielleicht eine der besten der letzten 9 Monate, 12 Monate.
Kann man so sagen. So häufig haben wir sie ja nicht gesehen. Vor allem, wenn wir jetzt die Verletzungen rausrechnen, also Matches, die sie entweder nicht zu Ende spielen konnte oder Matches, zu denen sie gar nicht antreten konnte. Es war ein sehr enges Match, das können wir erstmal festhalten. Am Ende waren es 7 Punkte Unterschied und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Alison Risk hatte durchaus eine Chance, im dritten Satz das Match in ihre Richtung nochmal zu kippen. Sie war mit einem Break vorne gewesen, dann hat das aber Serena ziemlich schnell zurückgeholt und am Ende konnte Serena nochmal 2 Treppenstufen höher gehen, als es für Risk möglich war. Und da kommt dann natürlich so ein bisschen die Unerfahrenheit von Risk rein. Aber was Risk auch angesprochen hat in der Pressekonferenz, Serena Williams hat unglaublich gut returniert. Und sie hat gesagt, sie hat noch nie gegen jemanden gespielt, der so gut returniert hat, der ihr einfach so viele Bälle mit Geschwindigkeit vor die Füße gesetzt hat. Und das war so ein bisschen der Unterschied am Ende. Williams war sicherlich ein bisschen Hit and Miss, war beim Aufschlag teils sehr dominant, wurde sie über den Rallyes gezwungen, war es nicht immer das, was sie wollte. Auf der anderen Seite hat sie fantastische Returns drin gehabt, ungefähr 80-90% der Zeit, würde ich sagen, hat sie auf hohem Niveau returniert, dann waren ein paar nicht dabei. Sie war auf jeden Fall besser zu Fuß unterwegs als die letzten Wochen, war nicht mal ideal in den Rallyes, aber insgesamt würde ich sagen, hat sie eine sehr runde Leistung gebracht und Risk hatte eine Chance, aber Serena Williams kann einfach an ein Level rankommen, was eine Risk selbst auf Rasen erstmal nicht erreichen kann. Und trotzdem war das ja einfach sehr schön anzuschauen, weil Risk dieses perfekte Konterspiel hat, weil sie diese flachen Bälle schlägt, weil sich Serena von Ecke zu Ecke senden konnte, weil sie so toll returniert hat. Also ich fand es war ein spannendes, ein komplexes, ein interessantes Match, wo die leicht bessere Spielerin am Ende gewonnen hat.
Das fand ich nämlich auch, dass Serena am Ende das verdient gewonnen hat. Und das ist auch okay so. Ich hatte heute dann wieder eine Diskussion auf Twitter zwischendurch, wo es dann der Anfang nahm mit, man muss doch Serena einfach nur laufen lassen. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist ganz schön einfach. Das ist einfach, ist schön gesagt. Es geht halt nicht so einfach. Und du hast die Returns angesprochen. Das Problem ist, bei Serena, man muss ja erstmal in die Ballwechsel mit ihr reinkommen. Das heißt, der Return von ihr war heute mit einem unglaublichen Tempo, mit einem unglaublichen Druck und auch einer hervorragenden Länge ausgestattet. Das heißt, bis vor die Grundlinie gespielt, mit sehr viel Power. Aus diesem Ball musst du erstmal in die Ballwechsel reinkommen. Dann kannst du dich darum kümmern, dass du im Ballwechsel bleibst. Und dann kannst du dich darum kümmern, als drittes, dass du Serena ans Laufen bekommst. Genauso das Gleiche bei ihrem Aufschlag. Den musst du erstmal retourniert bekommen. Dann musst du den zweiten Schlag von Serena retourniert bekommen, weil da geht sie ganz häufig auf den Winner. Und wenn du dann erst im Ballwechsel drin bist, dann kannst du überlegen, ob du sie zum Laufen bringst. Und ich glaube, das ist im Moment das ganz große Problem gegen eine Serena Williams, aus dieser Umklammerung rauszukommen. Wenn Serena Williams so serviert, wenn sie so retourniert, ist es einfach verdammt schwierig, sie zu besiegen.
Ich glaube, wir müssen vielleicht ab und an wirklich einfach mal festhalten, dass wir mit der besten Spielerin aller Zeiten zu tun haben. Sie hat Zeiten in ihrer Karriere gehabt, wo sie besser gewesen ist, als sie es jetzt ist. Und sie hat viele Phasen ihrer Karriere durchlaufen. Es gab Phasen, wo sie von der Grundlinie fantastisch war. Es gab Phasen, wo sie taktisch einfach sehr gut war. Es gibt immer noch eine Phase, in der sie die beste Aufschlagspielerin auf der Tour ist. Es gab Phasen, wo sie eine der besten, wenn nicht die beste Return-Spielerin auf der Tour war. Und all das taucht zwar selten zur selben Zeit auf, zumindest im Moment nicht mehr, aber es ist halt trotzdem noch ein extrem komplexes Puzzle, was es zu lösen gilt. Denn selbst wenn man jetzt radikal dieser Taktik folgen würde, ja, man muss sie nur bewegen, dafür muss man ja erstmal die Schläge haben, dafür muss man zum Beispiel eine Angelique Kerber sein und Risk, das stimmt schon, ist nicht so weit weg von einem Kerber-Spiel, aber man muss dann eben auch noch ein paar Sachen in der Hinterhand haben, falls Serena dann anfängt, darauf zu reagieren. Und Serena, wie gesagt, ist nicht mehr so gut zu Fuß unterwegs, wie sie es mit 25 war oder mit 27, wen wundert's? Wir sind alle ein bisschen älter geworden, aber sie kann ja trotzdem noch momenthaft die Sachen rausholen und das muss die Gegnerin ja im Kopf mitkalkulieren. Die kann dann zwar sagen, ja gut, und wenn ich sie jetzt ans Bewegen bringe, aber wenn sie dann dreimal den Ball um die Ohren gehauen bekommen hat und Serena Williams hatte ein paar gute Grundschläge ja heute auch dabei, dann muss Risk da wieder sich anpassen und das ist es halt. Das ist ein fast unmöglich zu lösendes Puzzle. Es gibt die Spielerinnen, die das können. Es ist auch nicht unmöglich, dass das in diesem Turnier noch passiert, dass sie geschlagen wird, aber es ist halt nicht so einfach, wie es vielleicht auch von außen aussieht, weil ein Kontext existiert und weil Serena eben trotzdem noch zwei, drei Level höher gehen kann, wenn sie denn muss.
Genau, und weil sie heute halt gegen Risk eine hervorragende Aufschlags- und Return-Leistung gebracht hat. Und da sich rauszuwinden, das war für Risk heute das große Problem. Und sie hat sehr gut gespielt, meiner Meinung nach. Und sie war wirklich kurz davor. Und es lag nur an ein paar Punkten, dass sie das Spiel verloren hat. Sie hat hinterher dann auch gesagt, ich bin nicht enttäuscht. Ich habe gegen die beste Spielerin der Geschichte verloren. Und es war mir eine Ehre, mit ihr den Platz zu teilen. Ich war nah dran und es passt schon. Und ich glaube, anders kann man gar nicht an dieses Spiel rangehen.
Ja, und das... Es ist ja nicht so gewesen, dass sie schon vorher aufgegeben hätte. Sie ist ja auch hier wieder von einem Satzrückstand zurückgekommen. Sie hätte den ersten Satz schon für sich entscheiden können. Sie hatte zweimal einen Break vorne, es hat nicht geklappt. Aber dann hat sie eine unglaublich konzentrierte Leistung im zweiten Satz gebracht. Es war ein sehr ausgeglichenes Match bis zum 4-4. Da hat sie ziemlich locker ihren Aufschlag durchgebracht, hat ihn sich sehr schnell von Serena zum 6-4 geholt, ist im dritten Satz in Führung gegangen. Also es war jetzt hier kein Kaninchen vor der Schlange. Hm. Es war dann einfach nachher Serena, die zum Ende hin die bessere Spielerin war. Und das kann man, glaube ich, auch einfach mal so festhalten, dass das passiert im Sport. Und eben, es ist besonders interessant, weil Serena natürlich einfach schon so ewig an der Spitze ist und weil sie, weiß ich, von hunderten Spielerinnen herausgefordert worden ist in den letzten zwei Jahrzehnten, aber sie ist eben wahrscheinlich nie final wirklich herausgefunden worden oder es gab nie die finale eine Taktik gegen sie, mit der man sie besiegen konnte.
Serena Williams steht im Halbfinale und sie trifft auf eine Debütantin. Mit 33 Jahren hat Barbora Strycova zum ersten Mal das Halbfinale eines Grand Slams erreicht. Sie ist damit die älteste Debütantin in der WTA-Geschichte, die jemals ein Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht hat zum ersten Mal. Strizova löst Roberta Vinci ab, die das vorher 2015 geschafft hatte und damals die älteste Halbfinalistin geworden war. Strizova hat heute gegen Joe Konter mit 7:6 und 6:1 gewonnen. Und Konter ist wieder, wie bei den French Open, kurz vor einem großen Ziel dann auch gescheitert. Gescheitert möchte man nicht immer sagen, aber an diesem Fall ist sie ja so ein bisschen abgeblockt an Barbora Strizova. Konter hat hinterher gesagt, Strizova habe die Fähigkeit, den Gegner oder die Gegnerin schlecht aussehen zu lassen. Das hat sie heute getan. Es war ein sehr hart umkämpfter erster Satz. Konter hatte Möglichkeiten, wirklich en masse diesen Satz zu gewinnen. Den konnte sie nicht gewinnen. Im zweiten Satz hat Strizova dann das Tempo angezogen und konnte dann davonziehen, 6:1. Da war Konter auch so ein bisschen gebrochen. Konter ist, ja, ist an dieser Viertelfinalhürde gescheitert, aber hinterher gab es dann eine sehr, ja, spannende Pressekonferenz.
Die gab's, da gehe ich gleich ja noch auf ein. Hier auch das Spannende wiederum, der Return von Strizkova. Wir wissen, Konter ist eine der besten Aufschlägerinnen auf der Tour, hat in diesem Turnier sich sehr auf ihren Aufschlag verlassen können. Der kam am Ende, am Anfang nicht, zum Ende hin schon. Sie hat im zweiten Satz 82% erste Aufschläge reinbekommen, aber hier eine fast Wahnsinnszahl. Und das ist die, dass Strizkova 89% der Aufschläge zurückbekommen hat gegen Konter. Das dürfte eher selten passiert sein gegen eine Konter in solch guter Aufschlagsform oder mit solch guten Aufschlägen, wie wir sie hier teilweise eben oder eigentlich das ganze Turnier über gesehen haben. Und das war so ein bisschen der Schlüssel, dass sie sich einfach ganz, ganz viele Ballwechsel eröffnet hat. Und in den Ballwechseln, da wusste sie, was zu tun ist. Häufig eingeleitet, entweder über solide Aufschläge oder über diese sehr guten Returns. Sie hat den Ball häufig sehr flach gehalten. Sie hat Konter dazu gezwungen zu improvisieren und Konter ist keine Kerber, Konter ist keine Radwanska, die gerne die Bälle vom Rasen runterkratzt, sondern sie hätte gerne in ihrer Hitting Zone und versucht dann von dort eben ihr sehr methodisches Spiel aufzubauen. Und Strizova ist wahrscheinlich, wenn man gegen sie spielt, eben genau das Gegenteil einer methodischen Spielerin. Obwohl da natürlich Methode dahinter ist, obwohl da Taktik dahinter ist, ist es nicht die Art von Methode, mit der Konter gerne umgeht. Dieser Rhythmus, den sie gern hat, den hat ihr Strizova heute total genommen. Konter hat das dann im Anschluss verglichen, so ein bisschen mit der halbfinalen Niederlage bei den French Open gegen Wondrouschewa, wo sie gesagt hat, ja, Wondrouschewa hat Ähnliches mit ihr machen können, hat das Tempo variieren können, hat sehr viel mit Slice und Spin gearbeitet, was ihr nicht gepasst hat. Und dasselbe hätte Strizova eben mit ihr gemacht. Und Konter hat diese Niederlage dann eben bei der Pressekonferenz erklärt, hat gesagt, sie sei insgesamt zufrieden, natürlich enttäuscht, dass sie ausgeschieden sei, aber sei gegen eine bessere Spielerin ausgeschieden. Das wollte ein britischer Journalist nicht auf sich sitzen lassen. Und dann ist eine erstaunliche Situation entstanden. Joanna Konter ist ja eine Spielerin, die eigentlich mal recht ruhig und analytisch erklärt, was oder wie sie eine Situation einschätzt. Und sie hat aus ihrer Sicht das Match hier schon analysiert. Nur dieser britische Journalist hat immer und immer wieder nachgehakt, hat so ein bisschen mit Zahlen um sich geworfen. Hat sie gefragt, ob sie, oder im Endeffekt gefragt, ob sie sich nicht verbessern will. Und wer schon mal eine Pressekonferenz von Konter gehört hat, die redet über nichts anderes, dass sie sich verbessern möchte und wie hart sie daran arbeitet. Und sie hat sich das nicht gefallen lassen. Sein Ton war auch etwas scharf und sie hat gesagt, er soll aufhören, sie zu behandeln. Und es ging ungefähr 1,5 Minuten hin und her. Und am Ende hat die Moderatorin dann gesagt, wir machen jetzt weiter. Aber Konter war nicht glücklich. Ich habe ihn nicht danach getroffen. Ich weiß nicht, wie er damit umgegangen ist, aber hat man selten gesehen, dass Konter so auf jemanden reagiert. Und A, war sie wahrscheinlich angefressen und B, hatte sie überhaupt keine Lust auf diese klassischen britischen Spielchen, wo es zumindest hier einige Journalisten, Journalistinnen gibt, die ganz gerne Schlagzeile rausholen aus den Spielern und Spielerinnen. Und da hat sie einen ziemlich klaren Riegel vorgeschoben.
Also ich meine, man kann ja durchaus hinterfragen oder beziehungsweise sowas challengen, wie zum Beispiel, wenn sie sagt, ja, ich habe alles gegeben und so weiter, man kann ja durchaus dann auch nochmal nachfragen nach einzelnen Situationen. Die Situation war dann tatsächlich etwas, ja, also nicht peinlich, aber man hat schon ein bisschen unangenehmes Gefühl dann auch gehabt.
Auf jeden Fall. Klar, Tennis-Pressekonferenzen verlaufen auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, ihr könnt ja hier auch immer mithören. Wenn wir Fragen stellen, dann nehmen wir die ja hier auch für den Podcast. Wir beide haben auch schon von Spielern, Spielerinnen eher patzige Antworten bekommen. Das passiert einfach in dem Kontext. Ich glaube, was sie hier genervt hat, war Also ich weiß nicht, ob es vorher eine Verbindung zwischen den beiden gab, ob er schon mal Fragen gestellt hat, was sie hier genervt hat, dass er so ein bisschen wild mit Zahlen um sich rumgeworfen hat und sie das Gefühl hatte, er hatte sich hier nicht vernünftig vorbereitet und dass er nicht akzeptieren wollte, was ihre Begründung des Ganzen war. Und das hat sie ihm eben sehr direkt gesagt. Und das erlebt man schon eher selten. Aber gut, sie ist eine Spielerin, die immer für sich aufstehen wird, die auch sagen wird, hier ist meine Grenze und nicht weiter. Und das hat sie dann heute durchgezogen.
Fakt ist aber, dass sie jetzt zwei Chancen bei Grand-Slam-Turnieren hatte. Bei dem French Open hätte sie ins Finale einziehen können, verlor nur knapp 5-7, 6-7. Hier hätte sie ins Halbfinale einziehen können, verlor 6-7, 1-6 gegen Barbora Strizova, die, wie gesagt, zum ersten Mal in ihrer Karriere ein Halbfinale bei einem Grand-Slam erreicht. Strizova gegen Serena Williams ist eine der Partien. Die andere der beiden Partien ist Elina Svitolina gegen Simona Halep. Elina Svitolina hat gegen Karolina Muchova heute mit 7-5 und 6-4 gewonnen. Und Svitolina sah fast zwei Sätze lang aus wie die etwas schwächere von beiden Spielerinnen. Muchova hatte unglaublich viele Chancen. Muchova hatte ein tolles Spiel und Muchova konnte es durchsetzen. Aber ich hatte das Gefühl, sie konnte es nicht bis zum Schluss durchsetzen. Also dieses mit Nachdruck dann noch den letzten Punkt zu machen. Das hatte ich das Gefühl, das fehlt ihr. Sie ist noch sehr jung und das kann sich dann ja noch entwickeln und Svitolina ist schon eine erfahrene Spielerin. Allerdings hatte Svitolina auch noch nie das Halbfinale bei einem Grand Slam erreicht und war zwischendurch auch etwas nervös. Dadurch entwickelte sich ein Spiel, was geprägt war dann von einigen Fehlern, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, Muchova hätte hier vielleicht eine Chance liegen lassen. Wie ging's dir?
Ach, hier hole ich jetzt nochmal die Return-Statistik raus, weil ich glaube, sie uns hier auch noch was verrät. Und das war, dass Svitolina es geschafft hat, 91% der Returns reinzubekommen. Und Muchova ist eine gute Aufschlägerin. Also das ist eine sehr gute Leistung, dass Svitolina das geschafft hat. Und warum ich das hier nochmal raushole, ist, weil das für mich so ein bisschen das größere Bild zeigt, dass Svitolina sich in diesem Match einfach sehr viele Chancen gegeben hat. Und die Chancen hat sie dadurch nutzen können, dass Muchova sie quasi nicht nutzen konnte. Aber Svitolina hat Muchova in Situationen gebracht, dass Muchova eben teils sehr, sehr gutes Tennis spielen musste, das Niveau aber nicht immer halten konnte. Und das war so ein bisschen die Svitolina, die wir natürlich über die Jahre immer wieder gesehen haben, die hingehen kann und Spielerinnen, die offensiv einfach noch etwas variabler aufgestellt sind oder härter schlagen können, dass sie die vor neue und neue und neue Herausforderungen stellt. Und das war halt so ein Fall. Und Muchova ist ein bisschen nervös geworden. Muchova war ein bisschen platt, hat sie hinterher auch gesagt. Sie hat ja gestern dieses Ewig-Match gespielt gegen Karolina Pliskova. Und das, glaube ich, kam so ein bisschen zusammen und Svitolina eben wirklich dadurch, dass sie so viele Bälle reinbekommen hat, am Ende auch nur 16 Unforced Errors gemacht hat, hat Muchova quasi das Tablett bereitet, um die Fehler zu machen. Und Muchova hat sie gemacht und ich stimme dir zu, da waren tolle Bälle dabei. Muchova hat Halbvolleys gespielt, hat insgesamt relativ famos am Netz agiert, hat mit ihrer Vorhand gezeigt, warum Roger Federer ihr Vorbild ist, aber sie war eben bei weitem nicht solide genug gegen Svitolina. Und Svitolina hat am Ende nur 5 Punkte mehr gewonnen, von daher sicherlich ein bisschen glücklich, immer wenn ein Match so eng ist, ist ein bisschen glücklich, dass jemand das für sich entscheidet, aber das ist natürlich auch so ein bisschen so eine Lebensleistung gewesen, denn sie hatte diese unsichtbare Barriere, über die sie endlich springen musste. Und ich erinnere mich, als wir die Vorbereitung gemacht haben oder die Vorschau auf das Turnier, da hat es gesagt, ja, du glaubst, oder hattest, glaube ich, getippt, Alexander Zverev schafft es jetzt endlich ins Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier. Und am Ende war es Elina Svitolina, haben wir beide nicht kommen sehen, aber sie hat sich das natürlich hart erarbeitet über die letzten Jahre.
Ich gebe es offen zu, ich habe Svitolinas Durchbruch bei einem Grand-Slam-Turnier bei allen anderen drei Grand-Slams erwartet, aber nicht in Wimbledon auf Rasen. Damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Und sie hat gute Spielerinnen geschlagen auf dem Weg. Also das war jetzt keine gemarte Wiesen für sie. Daria Gavrilova, Margarita Gasparian, Maria Sakkari, Petra Martic, Karolina Muchova. Das ist alles nicht das alleroberste Regal und trotzdem sind das alles sehr kompetente Spielerinnen. Und gerade gegen Margarita Gasparian stand sie ja am Rande der Niederlage und profitierte so ein bisschen von der Aufgabe. Und danach hat sie es dann halt geschafft, ihr Spiel durchzusetzen. Und auch heute, wie gesagt, man merkte ihr die Nervosität an. Lustigerweise merkte man auch die Nervosität von Gael Monfils auf der Tribüne an. Also das ist ihr schon sehr wichtig gewesen, endlich diese unsichtbare Hürde zu überspringen, wie du sagst.
Ja, das hat sie dann auch in der Presse, im Interview der BBC immer wieder betont. Ich meine, wie Zverev wird sie da seit Jahren nach gefragt. Okay, wann kannst du es oder wann schaffst du es endlich, deinen deinen Erfolg auf der Tour auch mal bei Grand Slam Turnieren umzusetzen, warum klappt's nicht? Und sie hat häufig oder sie hat in den Fällen, wo sie Viertelfinals hatte, auch nicht immer überzeugt. Da waren Nerven dabei gewesen, da waren keine guten Leistungen dabei gewesen und jetzt hatte sie vielleicht ein bisschen Glück, dass Muchova glatt war. Aber wie gesagt, das ist halt auch so ein bisschen so eine Lebensleistung. Das Erstaunliche ist, jetzt könnte sie im Halbfinale eine ganz gute Chance haben, sich da durchzusetzen, denn da trifft sie auf eine sehr altbekannte Gegnerin, vor allem eine Gegnerin, wo wir schon einige richtig gute Matches in der Vergangenheit gesehen haben.
Es ist nämlich Simona Halep, die hat heute gegen Zhang Zhuai gewonnen mit 7-6 und 6-1. Und hier hat sich ein kleiner Kreis geschlossen und die Geschichte müssen wir mal gerade erzählen. Zhang Zhuai war Ende 2015 eigentlich kurz davor, die Sachen alle hinzuschmeißen. Sie wollte die Karriere beenden, stand auf Platz 130, 140 der Weltrangliste und hat keinen Sinn mehr gesehen, weiterzumachen. Dann hat sie sich für die Australian Open qualifiziert und kam dann in der ersten Runde gegen Simona Halep und die hat sie besiegt. Und damals hat sie dann quasi die ersten Erfolge gefeiert und ist ganz nach oben in der Weltrangliste gekommen. Sie hat natürlich jetzt in den letzten anderthalb Jahren, würde ich sagen, die größeren Erfolge im Doppel gefeiert an der Seite von Sam Stosur, aber hat sich immer so ungefähr um die Position 50, 60 gehalten. Und jetzt hat sie hier das Viertelfinale erreicht und hatte im ersten Satz gegen Simona Halep alles im Griff. Sie führte mit 4-1 in einem Break, hatte bei 4-1 vier Breakbälle zum 5-1, konnte die nicht nutzen. Und von da an spielte eigentlich quasi nur noch Simona Halep. Die hatte bis dahin so ein bisschen so ein Gewitter von Zhang über sich ergehen lassen müssen. Weil Zhang hat mit einer unglaublichen Power gespielt heute und hat wirklich die Ecken getroffen und hat so viele Winner geschlagen, allein in den ersten 5 Spielen. Aber dieses Niveau konnte sie nicht aufrechterhalten. Und Simona Halep übernahm irgendwann das Spiel und gewann mit 7-6 und 6-1. Hinterher gab es auf Social Media von Zhang Zhuai sehr, sehr nette Worte zu Simona Halep. Sie hat gesagt, Mensch, gegen dich, wenn ich gegen jemanden verlieren möchte, dann gegen dich. Du bist ein wahrer Champion. Simona Halep hat sich dafür sehr bedankt. Aber es hat sich hier so ein kleiner Kreis geschlossen. Und Zhang Zhuai ist jetzt weit davon entfernt, jetzt nochmal ans Karriereende zu denken momentan.
Ja, sie hält sich jetzt ja auch im Endeffekt konstant seit 3,5 Jahren in den Top 50. Das Resultat wird diesen Status nochmal weiter zementieren. Man kann damit rechnen, dass sie nochmal ein Jahr ungefähr auf dem Level spielen wird. Und man hat hier gesehen, was sie als Spielerin eben ausmacht. Du hast davon gesprochen, wie aktiv sie das gestaltet hat hier in den ersten Spielen. Ich finde immer noch, dass sie eine tolle Beinarbeit hat. Sie hat sehr solide Grundschläge. Der flache Absprung hier hilft ihr eigentlich auch. Sie hat einen guten Return. Vielleicht nicht den allerbesten Aufschlag, wenn man ihn jetzt in den Kontext der Weltspitze setzt. Aber sie ist schon eine ziemlich komplette Spielerin. Und ja, durchaus eben auch eine, die im Doppel mittlerweile überzeugen kann. Und ich gehe mittlerweile davon aus, dass wir sie noch 4-5 Jährchen auf der Tour sehen werden. Und ich wäre auch nicht überrascht, wenn da noch 1-2 Viertelfinals im Einzel rumspringen.
Simona Halep aber ist hier auch ins Halbfinale eingezogen, war hinterher auch sehr, sehr glücklich. Auch Simona Halep hat ja nicht unbedingt die besten Zeiten hinter sich, auch wenn sie gesagt hat, 2019 würde für sie ein eher Übergangsjahr werden, weil sie ist ohne Coach unterwegs, beziehungsweise eigentlich nur ein Hitting-Partner, den sie dabei hat und hat gesagt, sie hat es ein bisschen lockerer angehen lassen. Und jetzt hier im Halbfinale zu stehen und dabei dann auch Spielerinnen zu besiegen, die hier selber on a mission waren eigentlich. Viktoria Azarenka in 2 Sätzen ganz klar weggearbeitet, Corey Gauff in 2 Sätzen weggearbeitet, jetzt hier Zhang Zhuai, wie gesagt, das Gewitter über sich ergehen lassen in den ersten 5 Spielen. Und hat es ganz geduldig gemacht und sie steht jetzt im Halbfinale und es fühlt sich für keine Sekunde falsch an, beziehungsweise es fühlt sich für keine Sekunde komisch an, dass Halep hier auf Rasen im Halbfinale steht.
Sie hat ja gesagt, mittlerweile mag sie den Rasen gerne. Man kann es verstehen, denn eigentlich sollte er ihr ja auch entgegenkommen. Rasen ist sicherlich Aufschlag und Return ist aber eben auch Beinarbeit und sie ist halt immer noch, nicht immer noch, sie hat eine der besten Beinarbeiten, die wir vielleicht je gesehen haben auf dem Level und es ist fantastisch, wie sie einen Court abdecken kann, und das hat sie jetzt hier auch nochmal betont, wie sie einen Court auch auf Rasen mittlerweile abdecken kann, ohne rumzurutschen. Einfach nur dadurch, dass sie immer in der Lage ist, die Balance zu halten, dass sie häufig einfach so fantastisch timen kann, wie sie an die Bälle rankommt, wie viele Bälle sie zurückbekommt, dass sie ein gutes Gefühl dafür hat, wann sie angreifen muss. Also sie hat ja so ein bisschen ihre Mitte gefunden und jetzt trifft sie trotzdem so ein bisschen auf eine Angstgegner. Und ich bin sehr gespannt auf das Match gegen Svitolina und freue mich drauf. wir hatten ja schon ein paar richtig gute Begegnungen zwischen den beiden dabei, unter anderem dieses fast historische Viertelfinale bei den French Open, wo damals Vitolina, ich glaube, mit 6-1, 5-1 gegen Halep führte, die das Match noch umgedreht hat, nachher das Finale gegen Ostapenko verloren hat, aber es war ein großer Durchbruch für Halep und für Svitolina damals sehr bitter und seitdem haben sie ein paar Matches noch gehabt, unter anderem Anfang dieses Jahres in Doha und das war ein gutes Match damals und das würde ich mir hier auch erwarten am Donnerstag.
Wunderbar vielfältiges Halbfinalfeld, oder? Serena Williams, die Powerspielerin. Strizova, die so viel mit Winkeln spielt und mit so viel Finesse. Svitolina, die harte Arbeiterin und Simona Halep, die Konterspielerin. Da bleibt nicht viel übrig. Keine Wünsche offen.
Ja, und vor allem natürlich vier Spielerinnen, die das hier eigentlich gewinnen können. Natürlich im Moment wirkt es noch, als wenn es Strizova vielleicht chancenlos wäre gegen die Williams. Aber das denke ich nicht, dass es unbedingt der Fall ist. Und Svitolina und Halep hätten beide auch eine Chance im Finale. Also einfach ein offenes Turnier. Und ich bin mir wirklich nicht ganz sicher, wer das hier gewinnen wird.
Wir werden es übermorgen sehen und wir werden dann natürlich darüber sprechen hier in der Erdbeerzeit auf meinsportpodcast.de. Gleich hören wir uns nochmal wieder und dann sprechen wir mal ein bisschen über die Doppelwettbewerbe.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast mit Florian Herr und Andreas Thies. Alles rund um die Turniere unterhalb der ATP-Tour. In Zusammenarbeit mit tennistourtalk.com. Challenger Corner auf meinsportpodcast.de.
Über Serena Williams Einzel haben wir eben schon gesprochen gegen Alison Risk. Das war wirklich spektakulär, aber sie hat heute auch noch im Mixed gespielt. Und im Mixed spielt sie ja bekanntlich an der Seite von Andy Murray. Das wurde ja mit sehr viel Aufsehen verkündet. Und die beiden spielten heute gegen ihren 14 gesetzten Fabrice Martin und Raquel Ottavo, beides Doppelspezialisten. Aber Serena Williams und Andy Murray hatten in der ersten Runde gegen Andreas Mies und Alexa Guarachi schon gezeigt, dass sie hier eine ziemlich gute Harmonie zeigen und dass sie beide natürlich Weltklasse-Spieler sind und auch im Doppel noch nicht das erste Mal hier auf dem Platz gestanden haben. Murray und Williams haben heute mit 7-5 und 6-3 gewonnen. Auf dem Center Court in einem hochunterhaltsamen Match vor vollem Haus. Serena Williams hat zwischendurch mit Fabrice Martins Aufschlägen gemacht, was sie wollte. Da sind einige wirklich fantastische Returns dabei gewesen. Und sie bleiben diesem Turnier erhalten und stehen jetzt im Achtelfinale und treffen morgen auf die an 1 gesetzten Bruno Soares und Nicole Melica und müssen sich dann sicherlich auch wieder anstrengen. Aber auch hier müssen sie jetzt zum Favoritenkreis genannt werden, beziehungsweise sind sie jetzt schon die Top-Favoriten auf den Titel hier, wenn Serena Williams das durchzieht.
Das ist eben die große Frage. Will Serena das ganz bis zum Ende machen? Wir werden es rausfinden. Aber sie haben uns jetzt schon zwei sehr unterhaltsame Matches gegeben. Man merkt immer noch, sie sind bisher nicht so effizient darin gewesen, ihre Chancen zu nutzen. Aber sie haben sehr zur Unterhaltung beigetragen. Und das Match, das sich auch gut weggucken lässt. Also wer heute Abend oder morgen noch was schauen will, der gucke da ruhig mal rein. Das hat Spaß gemacht. Das kann man bestimmt auch gute 10, 15 Minuten Zusammenfassung noch schauen. Und die Höhepunkte waren wirklich die Returns von Serena. Die hat ja eben im Einzel heute schon einen richtig guten Return-Tag. Und dann heute gegen Martin sowieso eben, wir hatten zwei, drei der Höhepunkte schon angesprochen, die sie dort fabriziert hat. Und es war durchaus ein Match, was alle vier ernst genommen haben. Tabo und Martin wollten das ganz sicher gewinnen. Ich bin mir sicher, alle Gegner von Murray und Williams wollen das gerne für sich entscheiden. Und die beiden sind natürlich einfach so herausragende Einzel, eigentlich auch so gute Doppelspieler, dass sie hier die Favoriten sein sollten auf den Titel. Und ich bin gespannt, ob sie es durchziehen wollen, können oder was hier noch passiert auf dem Weg bis zum möglichen Finale am Sonntag.
Ich hätte da schon Bock drauf, dass wenn die beiden das durchziehen. Aber wie gesagt, sie müssen an Nicole Melica und Bruno Soares erstmal vorbei und die sind hier an 1 gesetzt. Andere Doppel oder andere Mix, die schon ausgeschieden sind, das sind zum Beispiel auch Venus Williams und Francis Tiafoe. Die sind sehr, sehr klar ausgeschieden gegen Franco Skugor und Raduca Olaru. Die haben jetzt schon als erstes Mix das Viertelfinale erreicht. Laura Siegemund ist noch im Achtelfinale. Die trifft mit Artem Sitak zusammen auf Marte Pavic und Gabi Dabrowski. Die haben nämlich Jamie Murray und Bethany Mattek-Sands in 3 Sätzen besiegt. Also auch hier schon mit Murray und Mattek-Sands 2 Spieler und Spielerinnen draußen, die auch für Aufsehen gesorgt haben. Und wer hier für Aufsehen sorgt, das zweite Mix, das im Viertelfinale steht, Evan Hoyt und Eden Silver. Beide außerhalb der Top 100 im Doppel, außerhalb der Top 500 im Einzel und stehen hier auf einmal im Viertelfinale im Mixed. Wir haben vorher darüber gesprochen, so richtig häufig haben wir beide die noch nicht gesehen.
Nee, und wenn du jetzt gesprochen hast, habe ich nochmal ein bisschen hier durchs System durchgeklickt, ob ich irgendwelche richtig relevanten Infos dort finden kann. Nein, tue ich nicht, muss ich zugeben. Wenn die hier zum Beispiel ins Halbfinale kommen, dann legen wir nochmal ein besonderes Auge drauf. Aber das ist schon eine erstaunliche Geschichte. Ich weiß nicht, ob die beiden zum Beispiel College-Spieler in den USA sind oder wie die hier hingekommen sind. Da muss ich jetzt einfach zugeben, absolute Wissenslücke. Aber wenn das hier noch relevant wird, dann haben wir auf jeden Fall ein Auge drauf.
Eden Silver ist 431. in der Damen-Einzelweltrangliste, 172. in der Doppelweltrangliste. Evan Hoyt ist 535. im Einzel und im Doppel 155. Also zwei tatsächlich Namen, die hier eine schöne Überraschung gefeiert haben für die Briten. Und die Briten, wenn sie eins können, dann ja bedingungslos ihre Spieler und Spielerinnen dann anfeuern. Wir haben noch ein paar andere nette Ergebnisse aus den Doppelwettbewerben noch. Nicolas Mahut und Edouard Roger Vasselin sind heute relativ spät ins Halbfinale eingezogen. Sie haben nämlich gegen die an 1 gesetzten Lukas Kubot und Marcelo Melo gewonnen. 7-6-6, 7-6, 3-6-3. Nicolas Mahut, der vor dem Turnier sich enttäuscht gezeigt hatte, dass Pierre-Hugues Herbert ihm abgesagt hatte und mit Andy Murray gespielt hat, hat jetzt so ein bisschen süße Rache bekommen, weil er steht hier im Halbfinale, trifft auf Ivan Dodig und Philipp Polaschek. Das könnte sehr weit gehen für Mahut und Roger Vasselin hier.
Ja, ich würde die beiden schon auch als Favoriten sehen gegen Dodig und Polaschek. Das ja, Dodig Polaschek ist so eine Kombi mit einem sehr harten Aufschläger und jemanden, der einfach sehr viele Tricks dabei hat. Aber Mahut und Vasselin dürften das kontern können. Und Mahut, wissen wir alle, ein toller Rasenspieler. Nicht nur in seinem berühmten Match hier, sondern eben auch bei den Turnieren in Queens. Und der einfach ein richtig gutes Gefühl dafür hat, wie er sich auf dem Rasen bewegt. Und Roger Vasselin eben auch jemand, der eine Art Spiel hat, die sehr gut zum Rasen passt. Also ich würde die beiden hier auch im Moment als ziemlich klare Favoriten sehen.
Wir werden sehen, wie das mit dem Herren-Doppel weitergeht. Das dritte Doppel, was drin ist im Halbfinale, das ist Juan Sebastian Cabal und Robert Farah. Die haben heute mit 11-9 im fünften Satz gegen Roger und Tikau gewonnen. Und wir haben heute das erste Mal ein 13-12 erlebt. Das Spiel ging schon gestern los. Henri Kontinen und John Peers trafen auf Rajiv Ram und Joe Salisbury. Und sie haben heute zum 13-12 im fünften Satz aufgeschlagen und den Tiebreak mit 7-2 gewonnen. Historie wurde gemacht in Wimbledon.
Und das auf einem der kleinen Courts. Ich habe jetzt auch gerade nicht sehen können, ob es in der abendlichen BBC-Sendung erwähnt wurde. Und wir können davon ausgehen, es dürfte das einzige 13-12 bleiben, es sei denn, wir leben hier noch irgendwo ein eher überraschendes Ergebnis.
Ja, aber das Doppel ist eine ganz enge Geschichte, gerade bei den Herren. Also ich würde nicht ausschließen, dass wir da noch eins erleben werden. Im Damendoppel haben wir eine Halbfinalistenpaarung. Das ist Timea Babos und Kristina Mladenovic. Die haben heute ganz, ganz knapp gegen Nicole Melika und Květa Peschke mit 9-7 im dritten Satz gewonnen und haben Květa Peschke den 44. Geburtstag versaut. 9-7 im dritten Satz. Und sie treffen auf die Siegerin der Partie, Elise Mertens, Arina Sabalenka auf der einen Seite und Sohwai Jie und Barbora Strizova auf der anderen Seite. Jie und Strizova haben heute gegen Begu Niculescu in einem sehr unterhaltsamen Duell 6-3, 6-4 gewonnen. Aber Jie Strizova, Mertens Sabalenka, Barbora Mladenovic, eine von diesen drei Paarungen wird das Finale erreichen und das sind drei sehr, sehr formstarke Doppelpaarungen im Moment.
Ja, wahrscheinlich neben Krejcikova und Siniaková die im Moment besten Doppelpaarungen, die wir auf der Tour haben. In 2019 Mertens Sabalenka ihren Erfolgslauf gestartet mit dem Sunshine Double, was sie gewonnen haben, Jie und Strizova, eben nicht nur eins der besseren, sondern auch eins der unterhaltsamsten Doppel und Babos Mladenovic verteidigen ja hier quasi auch die Weltranglisten-Krone. Also da ist wirklich noch einiges an Qualität im Moment im Feld drin.
Das Damendoppel werden wir natürlich dann auch in den nächsten Tagen noch verfolgen und werden euch die Ergebnisse dann überbringen beziehungsweise dann auch hier besprechen. Das war's für den heutigen Tag. Wir haben wieder eine Gewinnspielfrage für morgen. Wir machen gleich das nochmal so weiter. Gestern war ja die Frage, welches der vier Matches bei den Damenviertelfinals wird am längsten dauern. Die Antwort mit den wenigsten die Paarung mit den wenigsten Antworten hat dann am Ende gewonnen. Das war nämlich Alison Risk gegen Serena Williams. Morgen machen wir das nochmal. Welche der vier Viertelfinalpaarungen der Herren wird die längste sein? Also nach der Zeit, nicht nach den Spielen. Schreibt uns das bis morgen 14 Uhr auf Twitter bzw. Facebook, facebook.com/chipundcharge oder @chipundcharge auf Twitter. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr auch noch eine Rezension oder Bewertung auf iTunes schreiben. Und ansonsten bleibt uns gewogen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, auf Wiederhören.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.